Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Kommen. Self-Publisher im Kreuzverhör. Mein Name ist Ruprecht Frieling und ich darf Ihnen eine ganz wundervolle, ganz total erfolgreiche Self-Publisherin vorstellen, die aus Oberösterreich, also weit jenseits der wilden Berge, zu uns kommt, um uns etwas über ihr Leben, ihre Arbeit und ihren Preis zu erzählen. Denn sie hat den ersten Self-Publishing-Preis gewonnen zur Frankfurter Buchmesse, zur letzten. Und mich interessiert natürlich, Madeleine hat ihr preisgekröntes Buch auch mitgebracht. Wir machen das ja anders als in Fernsehsendungen. Wir verstecken die Bücher vorher nicht, sondern wir zeigen sie. Mich interessiert natürlich vor allen Dingen, wie sie das geschafft hat. Also Madeleine, du bist jemand, der ist blutjung, hat aber enorm viel veröffentlicht. Also, und hast schon als Kind, als Jugendliche, als Schülerin geschrieben.
Ja.
Ja, okay. Und was hast du geschrieben? Liebesbriefe.
Das Erste, was ich geschrieben habe, war, glaube ich, im Alter von 7 Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Pixie-Hefte.
Pixie-Hefte.
Habe ich einen ganz tollen Knickerbocker-Bande-Roman geschrieben.
Und was hast du damit gemacht? Deine Mitschüler beglückt oder?
Ich habe ein wundervolles Cover gebastelt aus Buntpapier und habe es bemalt und dann habe ich das Ganze weggeschmissen.
Und ist das schon als Exponat nicht mehr für das Madeleine Puljic-Museum zu haben?
Leider nein, ich finde es wirklich nicht mehr.
Und welches ist das erste Exponat, was wir künftig in diesem Museum sehen? Also gibt es da noch ein Rohmanuskript, eine Kladde, mit der du in irgendeiner Weise Dinge geschrieben hast, kleine Geschichten?
Nein, tatsächlich. Ich habe zwar angefangen, in A5-Heften mit Kugelschreiber zu schreiben, bin aber relativ bald draufgekommen, das ist sehr mühsam, da irgendwas mit Tippex auszubessern. Und habe dann lange Zeit eben als Schüler das wieder aufgegeben. Und ja, seitdem gibt es Computer und das macht es ganz viel einfacher. Aber man hat halt dann keine handschriftlichen Manuskripte mehr.
Genau. Hast du denn deine Texte, die du als ganz, ganz junges Mädchen geschrieben hast, auch geteilt? Hast du deinen Mitschülerinnen daraus vorgelesen in den Klassen oder war das geheim?
Ich hatte tatsächlich meine super tollen Testleser, die wahnsinnig begeistert waren von meinen Neuinterpretationen bekannter Werke, weil selber ist mir nichts eingefallen. aber unbedingt irgendwas wollte ich schreiben und andere haben eben Liebesromane gelesen, ich habe sie halt geschrieben mit meinen Mitschülern als Protagonisten.
Aha.
Und habe dann gesagt, aber wenn euch das nicht gefällt, dann mache ich euch einfach zu schlechten Charakteren. Also müsst ihr immer schön freundlich sein.
Und dadurch hast du 1000 Freunde und 5000 Likes bekommen schon damals?
Facebook gab es noch nicht, aber ich hatte leider auch keine 5000 Freunde.
Okay, und wie kam denn jetzt der Schritt, dass du in irgendeiner Weise veröffentlicht hast? Also irgendwie musst du dann ja mal rausgegangen sein mit irgendeinem Text?
Der erste Text, den ich veröffentlicht habe, das war für einen Schreibwettbewerb in einem Schreibforum für eine Horror-Kurzgeschichten-Anthologie. Und ich habe gedacht, da schreibe ich halt mal mit. Und habe absolut nicht damit gerechnet, dass ich gleich mal veröffentlicht werde.
Und das war etwa wann?
Das war 2008.
Und dann hast du Blut geleckt und gesagt, jetzt geht's los, jetzt will ich also durchstarten.
So weit noch nicht. Ich war so damals eben noch sehr jung, habe mir gedacht, ich muss Literatur erschaffen. Das Zeug, was ich lese, das ist zwar alles super, aber das ist ja keine hohe Literatur. Ich muss ja was ganz Tolles schaffen und da kommt man natürlich nie ran an dieses, vor allem wenn man noch nie geschrieben hat, dann seltsamerweise schreibt man nicht wie Shakespeare. Und entsprechend war das sehr, sehr schwierig, irgendwie überhaupt ein Thema zu finden, das mir gut genug war, wo ich gesagt habe, okay, das darf ich für mich selbst schreiben.
Aha, also ein ganz, ganz hoher Standard. Du hattest sicherlich auch in irgendeiner Weise Vorbilder, literarische Vorbilder. War das jetzt Tolkien oder so jemand? Oder
nein, eigentlich gar nicht. Ich habe immer so phasenweise gelesen, das hat aber sehr geschwankt. Ich habe mit mit 12 irgendwie alles von Shakespeare gelesen.
Nein,
dann,
nein.
Dann dafür lauter Agatha Christie, dann habe ich wieder alles von Hesse gelesen, dafür dann die ganze Bandbreite von Stephen King, also das war immer so phasenweise.
Hesse war ja auch ein Selbstverleger. Hesse hatte ja große Probleme mit Verlagen und wollte nicht veröffentlicht werden. Also er hat sich auch Verlagsangeboten gegenüber verweigert und hat dann selbst seine wunderbaren Werke, die wir heute ja alle kennen, vom Steppenwolf bis Zitata und weiter, selbst verlegt. Und da bist du in die Spuren von Hesse getreten und hast irgendwann gesagt, jetzt mache ich es mal, lasse ich es drauf ankommen, oder kam erst noch ein Verlag?
Nein, da kam kein Verlag. Ich habe eben angefangen wirklich mit Kurzgeschichtenanthologien, habe bei Wettbewerben einfach mitgemacht. Und dann hat mir eine Freundin gesagt, du, schau, ich habe jetzt gesehen, Amazon macht das, dann kann man einfach das selber hochladen. Und ich war ja viel zu feig, um irgendwie einen Verlag überhaupt anzuschreiben und hatte ja bis dahin auch noch nichts außer Kurzgeschichten. Und dann habe ich mal gedacht, okay, dann mache ich mal so eine kleine Novelle und lade die hoch und vielleicht liest sie irgendwer außerhalb meiner Familie. So mit 10 Leuten habe ich gerechnet.
Und was ist dann passiert?
Ja, es waren dann 10.000.
10.000?
Die das Buch runtergeladen haben, ja.
Und wie erklärst du dir das?
Keine Ahnung.
Nee, das wollen wir jetzt hier nicht hören. Also jetzt musst du erklären, wie du das geschafft hast, 10.000 Leute zu begeistern. Also ich kann ja nicht nur einfach eine Novelle auf Kindle hochladen, also KDP.
Ja, es war dann auch keine Novelle, weil irgendwie ist das Ding immer größer geworden, weil ich habe ja gewusst, ach, aber ich schicke sie ja auf die Reise, da müssen sie ja noch das erleben und das erleben und das erleben. Das Einzige, was ich, es war ein Fantasy-Liebesroman mit Nekromanten und einem sprechenden Totenschädel und einer Frau, die die starke Rolle hat in Wirklichkeit. Und ich glaube, dass das eben gerade, das war 2013, habe ich das veröffentlicht. Yeah. Und das war eben gerade der Beginn vom Self-Publishing. Da gab es noch nicht so viel
Konkurrenz. Da war es noch leichter, nach oben zu kommen. Aber trotzdem, ich weiß es ja, ich war auch in den ersten Jahren immer in den Top 10. 10.000 Leute zu finden, das hat schon eine Bedeutung. Also das ist so, nur das aus Mangel an Literatur auf dem E-Book-Markt, so einfach ist es ja auch nicht gewesen. Sonst wären ja alle so hochgeschossen. Wir haben natürlich Tausende, die es nicht geschafft haben. Also hast du irgendeine Erklärung, hast du was, hast du einen bestimmten Fankreis gefunden, bist du in bestimmten Gruppen gewesen, die sich für diese Art von Literatur interessieren?
Nein, gar nicht. Das war eigentlich sogar noch vor meiner Facebook-Zeit. Ich habe dann quasi danach eine Autorenseite überhaupt erst angelegt. Ich glaube einfach, dass das dass es
Autorenseite. Du hast eine Autorenseite angelegt.
Genau, nein, ich glaube einfach, dass das gerade die frühen E-Book-Kunden waren eben gerade in diesem Bereich, im romantischen Bereich, im Fantasy-Bereich auch offene Leute oder es war eben auch an junge und, Personen und an Frauen gerichtet, die mal was Außergewöhnliches lesen wollten und nicht die Frau, die im, das Burgfräulein, das im Zimmer sitzt und wartet, dass der Ritter kommt und sie befreit. Sondern das war halt, bei mir läuft die herum und haut Leute nieder.
Hey, hast du selbst so eine gewalttätige Ader?
Nö.
Sonst würde ich mich hier etwas weiter wegsetzen. Ich meine, das könnte ja gefährlich werden, falls ich zu die falschen Fragen
stelle. Ich habe auch keinen sprechenden Totenschädel.
Nein?
Nein, leider.
Aber du lebst doch gedanklich wahrscheinlich in dieser Welt, in der du schreibst, oder musst du dich hineinversenken? Was machst du? Verkleidest du dich beim Schreiben? Nimmst du Zauberdrogen? Oder setzt du dich einfach Punkt 10 Uhr hin und sagst, jetzt schreibe ich?
Weder noch. Also ich nehme keine Drogen, aber ich bin auch niemand, der irgendwie Punkt 10 Uhr, ich bin überhaupt kein Morgenschreiber, das ist bei mir eher eine, das rückt dann immer in die Nacht. Also um 1 in der Nacht bin ich dann immer super kreativ. Aber das liegt bei mir auch einfach, ich bin Autor und damit geborener Prokrastinator, das heißt, um 10 am Vormittag denke ich mir, ach, der Tag ist ja noch so lang, da habe ich ja noch so viel Zeit. Um 5 am Nachmittag fängt es dann an, dass ich nervös werde, weil ich immer noch kein Wort geschrieben habe. Und um 8 am Abend weiß ich dann, okay, jetzt müsste ich langsam anfangen, weil sonst geht heute gar nichts.
Was entsteht dann morgens um 4? Was ist dann, was liegt dann vor, wenn du um 1 meinetwegen angefangen hast? Hast du ein Limit, dass du sagst, ich will jede Nacht 2000, 3000, 4000 Worte oder 10.000 Zeichen schreiben?
Ja, es hat sich in den letzten Jahren einfach durch die Übung natürlich auch gesteigert. Ich mache, sagen wir, 15.000 Zeichen ist bequem, danach.
15.000 Zeichen pro Tag.
Ja.
Mal 5 Tage oder mal 7 Tage?
Mal 7.
Hast du auch ein Privatleben?
Ja, morgens.
Morgens? Ah, woraus besteht das? Katze füttern? Wie darf ich mir das denn? Wir möchten uns das vorstellen, wie so eine erfolgreiche Autorin lebt und was sie so tut. Also.
Ja, ich habe den Vorteil, ich lebe in einem Autorenhaushalt.
In einem
Autorenhaushalt? Das Problem ist, mein Partner ist der Morgenschreiber. Das heißt, irgendwie haben wir dann immer das Problem, wenn wir beide gerade Deadlines hinterher hetzen. Der eine steht auf und geht schreiben, der andere geht schlafen und geht schreiben.
Aber es gibt ja WhatsApp, ihr könnt ja in irgendeiner Weise ab und zu Bilder austauschen, sodass man mal sieht, wie der andere sich entwickelt im Laufe der Jahre. Es wird ja sonst ein bisschen fremd, man trifft sich versehentlich im Supermarkt und sagt, wer sind Sie denn? Das wäre ja dumm, ne?
Zum Mittag sind wir dann beide wach und kochen. Das funktioniert.
Super. Also ich finde das eine enorme Produktion, 15.000 Zeichen mal 7. Das heißt also, du hast ja auch enorm viel produziert, aber eigentlich Grafik studiert.
Ja, gar nicht studiert.
Gelernt?
Quasi selbst gelernt. Ich war,
selbst gelernt.
Ich war auf einer Kunstschule, das klingt jetzt aber sehr viel toller als es ist. Das ist im Endeffekt, ich habe einen Abschluss gemacht mit den normalen Fächern wie Buchhaltung. Und nebenbei gab es halt dann Tischlern und Ölbildmalen und mit Keramik herumpatzen.
Aber mit diesem grafischen Weg hast du verlassen. Du bist also ja voll in den Wortbereich eingestiegen eigentlich.
Nein, also ich mache zum Beispiel eben noch bei meinen eigenen Büchern das Layout.
Und die Cover machst du alle selbst?
Ja, genau.
Okay, in etwas. wer ist es von uns beiden? Ich?
Gut.
Sag mal was.
Tut.
Du, ach wie süß, ja. Also du machst deine Cover selbst, du machst dein Layout selbst und bist damit auch deinem eigenen Qualitätsanspruch, tust du auch Genüge, auch in innerlicher Hinsicht.
Ja, und was ich halt merke, dass ich nicht kann, das lagere ich aus. In dem Fall war es zum Beispiel, dass ich die Schrift gemerkt habe, okay, ich kann, ich bin halt mehr der für das Layout, den Text. Und da habe ich gemerkt, okay, Photoshop ist jetzt, kann ich zwar, aber bin ich jetzt nicht so der Superprofi und dann lagere ich das einfach aus.
Nun hast du ja im letzten Jahr dann teilgenommen an der ersten Ausschreibung für den Self-Publishing-Preis, den wir als Self-Publisher-Verband mit Partnern ausgelobt haben. Und da gab es etwa 1.000 Einsendungen, grob gesagt. Und du hast es nun geschafft, irgendwie nach oben zu kommen. Also wie hast du das erlebt? Was ist da passiert?
Es war sehr unwirklich, weil es war eigentlich totaler Zufall, dass ich teilgenommen habe. Ich war zuvor mit den anderen Büchern exklusiv bei Amazon und habe mir gedacht, okay, ich probiere das jetzt einfach mal, dass ich in den Buchhandel komme. Und kurz danach wurde dieser Preis ausgeschrieben und dann habe ich gedacht, ach, das trifft sich ja super, dann schicke ich gleich mal ein, dann traue ich mich auch. Und dann
hast du gleich die losgegangen. Also du wolltest in den Buchhandel, du hast eine ISBN wahrscheinlich beantragt, du hast dich ins VLB, Verzeichnis lieferbarer Bücher, eintragen lassen.
Nein, ich habe es über den Dienstleister ePublik gemacht.
Okay, über einen Dienstleister.
Genau, das war der bequemere Weg für mich, weil ich eben nicht gewusst habe, ob es funktioniert oder nicht.
Und funktioniert es denn?
Ja, also das verkauft sich sehr gut über den Buchhandel.
Ja. Also kann man mal sagen, wie viel im Verhältnis Papierbuch zu E-Book, wie ist das Verhältnis im Verkauf bei dir?
Es ist circa 50-50.
Also 50-50, das ist sehr viel.
Und vor allem, was mich überrascht hat, ist, dass es doch viel über den Buchhandel geht, weil es über KNV einfach bestellbar ist, auch für den Buchhandel.
Und KNV ist ein Barsortiment, also das heißt, Barsortimente nehmen die Bücher auf und teilen sie dann an die Buchhandlungen, die das einzelne Stück haben wollen, aus. Genau. Das ist eben der Weg. Und das war die Voraussetzung, am Self-Publishing-Preis teilzunehmen, denn wir haben gesagt, wir nehmen nur Leute auf, die also bereit sind, diesen Weg in den Buchhandel zu gehen und die Voraussetzungen erfüllen. Und davon gab es eben rund 1.000 und nun gab es eine Vorauswahl. Wir haben das also verbandsintern mit einigen verschiedenen Kommissionen gemacht, um dann die besten zu finden, die wir in diesen Segmenten herausfischen konnten. Wobei wir natürlich erstmal formale Kriterien angelegt haben, nämlich ist das Buch überhaupt durchkomponiert, ist das thematisch greifbar, hat das ein professionelles Layout, hat das ein Cover, das überzeugt, Da fiel schon das eine oder andere durch den Rost, aber trotzdem blieb noch weit über die Hälfte über. Und dann ging das immer weiter. Hast du irgendwie zwischendurch mitgekriegt, dass man dich da ins Auge gefasst hatte? Oder?
Ja, als dann die Longlist kam.
Als die Longlist kam. Nein. Und dann war das das erste Mal. Und was ist das für ein Gefühl, plötzlich auf so einer Longlist zu stehen? Ich meine, so ein Preis, der war ja mit 70.000 oder was, ist ja kein, ist der bestdotierteste Preis, den wir in Deutschland haben mittlerweile.
Also, ja, es war sehr gemein, weil zu dem Zeitpunkt gerade alle, die ich in so einem Fall anrufen oder einfach überfallen würde, in Besprechungen waren, im Büro waren, auf jeden Fall nicht erreichbar waren. Ich bin dann in der Wohnung auf und abgelaufen und habe meinem Freund einen Zettel unter der Tür durchgeschoben.
Ihr habt ja eine interessante Kommunikation. Du durftest ihn also nicht stören, selbst in dieser wichtigen Angelegenheit.
Ja, da hatte gerade eine Besprechung und es war tatsächlich so, ich war jetzt eine Stunde mit mir alleine und bin halt einfach dann in der Wohnung auf und abgelaufen, habe meine Katzen durch die Gegend getragen.
Also große Aufregung im Hause Pulitsch. Und wie ging es dann weiter? Also hast du dich dann besonders bemüht oder viel Facebook-Alarm geschlagen und Freunde mobilisiert? Oder hast du einfach nur starr verzaubert gesessen und gewartet, was passiert?
Ja, ich sobald ich es dann sagen durfte, war natürlich sofort, dass ich es auf allen Kanälen geteilt habe.
Ja, klar.
Aber realisiert habe ich es erst irgendwie 3 Tage nach der Preisverleihung, dass es dann wirklich so war.
Und hat dieser Preis, der ja mit viel, der ja nicht unbedingt nicht voll bar ausgezahlt wurde, sondern in Werbeeinheiten, in Anzeigen, im Börsenblatt und weiß ich nicht, wo überall umgesetzt wurde, hat dieser Preis das Buch anders bewegt? Hast du gespürt, dass das in irgendeiner Weise was gebracht hat? Oder hat es dir, weiß ich was, die Tür zum Literaturnobelpreis geöffnet? Das ist bei dem Genre wahrscheinlich nicht unbedingt.
Das wüsste ich noch nicht, nein.
Ja.
Es hat auf jeden Fall bewirkt, dass das Buch auch jetzt im professionellen Rahmen bei Verlagen oder bei Medien anders wahrgenommen wird und ernst genommen wird, was ja im Self-Publishing immer eine Schwierigkeit ist.
Ja.
Der Preis, also die Auszeichnung an sich ist natürlich etwas, das Türen öffnet. Und ich habe eben gemerkt, dass es dadurch auch einfach den Weg in den Buchhandel geschafft hat, was auch eigentlich, dass man ein Self-Publishing-Buch zu 50% in Buchhandlungen absetzt, ist eben auch nicht Standard. Also das hat sicher was mit dem Preis zu tun.
Also der Buchhandel spürt offensichtlich, dass auch Self-Publisher in der Lage sind, Kunden über den Buchhandelskunden zu erreichen und dass sie damit ja auch ein Geschäft machen können. Es wird ja immer gejammert, der Buchhandel jammert, oh Gott, wir sterben so ungefähr, wir werden abgewürgt von Amazon und diesen Self-Publishern. Aber es zeigt sich ja, dass da offensichtlich doch ein Markt auch erreichbar ist, wenn man nur guten Willens ist.
Richtig, ja, das Problem ist halt immer beim Buchhandel, dass so viele Self-Publishing-Titel erscheinen, die eben, da muss man erstmal die finden, die man gut vertreiben kann. Und da ist natürlich ein Preis oder eine Shortlist ein guter Indikator dafür.
Also natürlich die Spreu vom Weizen zu trennen, das soll ja auch ein solcher Preis, solch ein Wettbewerb, damit nicht niemand gleich herumläuft und sagt, wir haben die Zeit überschritten. Wie viele Bücher hast du bis heute im Self-Publishing veröffentlicht?
Moment.
205. Okay. Aber du hast noch eine faszinierende Seite, die interessiert mich, weil ich früher versucht habe, Heftchenromane zu schreiben, nämlich Jerry Cotton, das war so eine Art Kriminalsache und das war furchtbar schwer, weil man musste natürlich definierten Zeichenumfang schreiben, man musste ein, weiß ich, 1000 Seiten dickes Handbuch, was Jerry Cotton raucht, was sein Freund für Vorlieben hat, lesen und dann kriegte man dafür 700 Mark, das war also ganz jämmerlich, man musste schnell schreiben, aber du hast es geschafft. Ich glaube, John Sinclair, das ist eine, was ist das, eine Horror?
John Sinclair ist ein Geisterjäger.
Ein Geisterjäger.
Da habe ich einen Teilroman geschrieben.
Dann hast du Perry Rhodan, Neo, glaube ich, heißt es.
Genau, also ich bin mittlerweile Stammautorin bei Perry Rhodan Neo.
Aha.
Und schreibe jetzt auch bei der Miniserie mit.
Aber das ist ja jetzt nur ein Weltraum, das ist ja eigentlich ganz was anderes, ne?
Genau, aber ich habe neben Fantasy veröffentliche ich auch selbst die Dystopie. Darwin's Failure ist das. Das ist aber ohne Raumschiffe. Ich habe früher immer gesagt, ich schreibe ich schreibe keine Liebesromane. Ich schreibe Fantasy ohne Elfen und Science Fiction ohne Raumschiffe. Das mit den Raumschiffen kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber Elfen habe ich immer noch nicht.
Wunderbar. Und ist das eine lukrative, ist das eine ähnlich schlecht bezahlte Tätigkeit wie seinerzeit, was ich hier eben vorgetragen habe?
Das Gute daran ist, Perioden ist die, wirklich die am längsten durchgehend erscheinende Heftromanserie, die auch wirklich die Spreu vom Weizen trennt. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt in der Redaktion, durch die Redaktion einfach. Und ja, es ist mittlerweile so, dass ich hauptsächlich davon lebe.
Das heißt, man muss natürlich auch sehr schnell schreiben können. Weil, und der Umfang ist ja immer definiert, der muss ja immer gleich sein. Ne?
Genau.
Also es das hat sich ja nicht geändert.
Perioden Neo, was ich schreibe, sind 270.000 Zeichen.
Ah ja.
Und die normalen Heftromane, also diese Schlabberdinger wie Jerry Cotton, das sind immer 180.000.
Genau, das war damals schon so. Wie bist du da rangekommen?
Durch Zufall. Ich hab ein Schreibseminar besucht, das von einem Perioden-Autor abgehalten wurde. Habe dadurch andere Kollegen einfach kennengelernt. Bin mit einem Kollegen ins Gespräch gekommen, mit dem ich dann eben den John Sinclair geschrieben habe und habe ihm als Arbeitsprobe quasi die ersten Kapitel von Nur aus Welten geschickt. Und habe gesagt, so, ja, damit du siehst, wie ich schreibe. Dann hat er gesagt, ja super, wir machen einen Roman zusammen. Das war dann der John Sinclair. Mhm. Und über das bin ich dann irgendwann...
Aber jetzt mal, du musst das ja vorher schon mal gelesen haben oder hast du auch so ein Handbuch gekriegt und dann musstest du genau alles nachmachen?
Mittlerweile gibt es diese Datenbanken, Gott sei Dank, im digitalen Format. Das heißt, man kann auch super drin suchen. Also man hat dann halt nicht mehr ein dickes Handbuch, sondern irgendwie an die 1000-Word-Dateien.
Genau, also wir hatten früher natürlich vor der Erfindung des Digitalen, machte man das manchmal mit Büchern, das war sehr, sehr aufwendig. Ich finde das faszinierend. Es ist ja immer für viele Self-Publisher, die dann eines Tages auch davon leben wollen, die Frage, was kann ich tun? Würdest du sagen, dieses Heftchen schreiben, das klingt jetzt etwas negativ, aber darf ich das sagen, Heftchen schreiben? Oder wie nennst du dich dabei? Autorin von Fortsetzungsgeschichten? Oder
ist eine Heftromanserie.
Okay, also sagen wir mal das gar nicht so negativ. Ist das ein Weg, bei dem man sich ein Zubrot verdienen kann oder mit dem man eine Existenz begründen kann, wenn man in der Lage ist, mit Power und mit Präzision zu schreiben?
Es ist auf jeden Fall was, wo man sich einerseits einen Namen machen kann, zweitens sehr, sehr viel lernen kann und drittens natürlich auch was dazu verdienen kann. Und das... Vom Schreiben leben ist nun mal ein Traum für viele.
Das ist ein Traum, aber du hast es geschafft.
Jo, mittlerweile, ja. Jo.
Und ernährst du deinen flüchtigen Lebensabschnittsgefährten oder Lebensabschnittsgefährten, wie man bei uns so schön sagt, oder deinen Mann, deinen Freund, oder ernährt er dich? Also wer ist denn jetzt, ist es da ein Wettrennen, wer ist erfolgreicher? Wie ist so eine Autorenehe?
Also wir sind direkte Kollegen, weil er schreibt auch für Perioden, aber er schreibt eine andere Serie unter anderem.
Und vergleicht man da, also hier, wie geht das?
Es ist eigentlich eher sehr entspannt und auch von der Redaktion geht es mittlerweile nur mehr ein Paket an uns beide. Oder eben sprecht euch dann mal intern ab.
Ah, schön.
Das funktioniert super. Und vor allem, es ist ja, als Autor kennt man das, es ist immer ein bisschen schwierig, den Lebensgefährten zu vermitteln oder der Familie zu vermitteln, warum man denn jetzt um 1 in der Früh schreiben möchte.
Oh ja,
oder warum man am Wochenende nicht rausgeht, obwohl die Sonne scheint, sondern man muss jetzt da sein Ding fertig schreiben.
Das Leben des Autors ist hart. Oder der Autorin, das ist gar keine Frage.
Genau, und das macht es sehr viel einfacher, wenn man beide diesen Klopfer hat.
Toll. Das habt ihr offensichtlich ganz großartig geschafft und ich kann dir nur eine wunderbare weitere Zukunft wünschen. Da liegen ja jetzt noch 50 Autorenjahre vor dir, in denen du also alles Mögliche leisten kannst. Wir sind mit diesem Gespräch leider, weil bevor jetzt hier wieder jemand herumtanzt, Zeit überschritten. Aber falls es noch Fragen gibt, haben wir die 2-3 Minuten noch und würden gerne darauf eingehen. Madeleine, kann man also alles fragen, wie ihr mitgekriegt habt. Also falls also jemand seine innere Schüchternheit überwinden möchte. Wenn nicht, dann sage ich nochmal Madeleine Bouliet ganz, ganz herzlichen Dank. Ich kann nur sagen, Noras Welten kann man drüben sich beim Self-Publisher-Verband an unserem Stand auch ansehen. Und den Namen Madeleine Bouliet sollte man sich merken. Denn ich vermute mal, wer schon gleich mit so einem Preis startet, das kann man ja fast so sagen, also da wird bestimmt noch wahnsinnig was kommen und das wünsche ich dir natürlich. Und wir werden ja sehen, was da noch für Sensationen auf uns zukommen. Und dann könnt ihr alle sagen, ja, ich war in einer Frühphase, war ich hier ganz nah. Heute stehen Tausende und versuchen, ein Autogramm zu bekommen. Und heute geht das relativ leicht noch. Also wer ein Autogramm möchte oder sonst was oder sie persönlich kennenlernen möchte, könnt ihr drüben am Stand bei uns hier direkt gegenüber finden. Und da bist du vielleicht noch ein paar Minuten und kümmerst dich um deine Fans. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder hierher gekommen seid. Und danke an meine wunderbare Gesprächspartnerin.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.